Ich lese den Predigttext aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle.
Ja, ich darf heute zum letzten Mal mein Standardsätzchen aufsagen. Hallo, ich bin Manuel, Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Christoph hat es schon gesagt, das wird meine letzte Predigt sein oder vorerst letzte Predigt. Ich hätte jetzt so ein Oh oder so erwartet, auch schon vorhin, aber gut. Also, vor 2 Wochen waren Alisa und ich in Mülheim an der Ruhr, wo wir hinziehen werden, zur Wohnungsbesichtigung. Und ja, wir haben auch eine Wohnung gefunden. Und es war für uns echt auch voll das Geschenk, dort eine Wohnung zu finden. Es war für uns echt so wie so ein kleines Wunder, aber das ist eigentlich eine andere Geschichte, möchte ich eigentlich jetzt nicht drüber reden, sondern ich möchte eine Geschichte erzählen, und zwar eine Geschichte, die ich da in Mülheim erlebt habe, beziehungsweise die mir in Mülheim dort berichtet wurde vor 2 Wochen. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat und die mich eigentlich immer noch sehr bewegt. Also, vor 2 Wochen in Mülheim waren wir da bei dem Pastor, und gleichzeitig mit uns war ein Team aus Spanien da. Christen aus Spanien sind nach Deutschland gekommen, nach Mülheim, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und sie haben es nicht irgendwie alleine gemacht, weil die meisten Deutschen können auch nicht so gut Spanisch sprechen. Sie haben es mit einer deutschen Gemeinde zusammen gemacht. Und es ist so, wenn du rausgehst auf die Straße und einfach Menschen anquatschst, so, dann ist es erstmal eine sehr komische Situation. Und wenn du dann von Jesus erzählst und so, dann haben die meisten das Gefühl, hä, das ist eben, also entweder haben sie gar kein Interesse oder sie fühlen sich vielleicht sogar belästigt oder sind irgendwie genervt. Das ist also nicht die beste Art, Menschen von Jesus zu erzählen vielleicht. Und sie haben das deswegen etwas anders gemacht. Sie sind vorher, bevor sie auf die Straße gegangen sind, ins Gebet gegangen. Und sie haben Gott im Gebet darum gebeten, dass Gott ihnen zeigt, welche Menschen sie ansprechen sollen, welchen Menschen Gott heute begegnen möchte und was sie diesen Menschen sagen sollen. Und vielleicht klingt es für dich schon überhaupt sehr strange, dass es da einen Gott gibt, der zu dem man beten kann und der dann auch noch antwortet. Aber dass Gott tatsächlich irgendwie sowas wie eine Personenbeschreibung geht zu diesem und diesem Menschen, der wird so und so aussehen, hingehen sollen und das sagen, das ist vielleicht doch sehr strange. Und der Pastor, der mir das erzählt hat, der ist mit einer dieser spanischen Frauen losgezogen. Und diese spanische Frau hat im Gebet von Gott gezeigt bekommen, dass da ein Schwarzafrikaner, ganz schwarz, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich denke schon, also ein Schwarzafrikaner, am Baum steht, und neben diesem Baum soll eine Dose liegen, und dieser Typ heißt Peter. Und sie soll ihm das und das sagen von Gott, und Peter ist gerade auf Jobsuche. Das hat sie im Gebet, also sie waren in irgendeinem Raum im Gebet, sie kennt den Typ überhaupt nicht, ne? Sie ist zum ersten Mal in Deutschland und sie hört das von Gott. Und dann geht der Pastor mit ihr los, zusammen in die Stadt, und sie halten einfach Ausschau nach einem Schwarzen, der da am Baum steht. Und was soll ich euch sagen? Keine 5 Minuten später sieht sie die Spanierin von weitem, hey, da drüben steht einer, da steht einer am Baum, der ist doch schwarz, oder? Und sie geht, ja, der ist schwarz, okay. Und sie gehen näher und sie sehen, ja, es ganz schwarzer Typ, ja. Und sie gehen näher und sehen diese Dose am Boden liegen. Der steht am Baum neben einer Dose und sie sprechen ihn an. Hi, bist du Peter? Ja. Ja. Ja, Peter, ich habe hier einen Brief von Gott für dich. Gibt ihm den Brief. Und er sagt, okay. Und dann fragt sie, Peter, bist du auf Jobsuche? Ja. Woher wisst ihr das alles? Ja, das hat Gott uns gezeigt über dich. Und wir wollen gerne für dich beten und dich segnen. Und dann haben sie für ihn gebetet und gesegnet. Und mich bewegt diese Geschichte. Mich, also Diese Geschichte ist sowas, wo ich so denke, boah, Gott ist wirklich real. Nicht, also natürlich weiß ich das irgendwie, aber wenn ich sowas erlebe, wo ich eigentlich so denken kann, das kann wirklich kein Zufall sein. Entweder muss die Spanierin oder der Pastor mich angelogen haben, oder, aber das kann kein Zufall sein. Es war wirklich Gott, und ich kann da, das macht doch irgendwie so, oh, da ist was passiert, wo ich denke, das ist für mich so ein kleines Wunder eigentlich, und wo ich denke, boah, Gott ist real, er ist da, er wirkt auch noch heute, er tut Wunder, und das hat in mir was ausgelöst, wo ich so denke, oh, das hat mir so ein Feuer entzündet, dass ich merke so, ich hab Heißhunger darauf, ich will das auch. Wie wenn du an so einem Haus vorbeigehst und da grillt jemand oder es brät jemand einen Schnitzel oder sowas oder irgendeinen leckeren Auflauf, und du läufst vorbei und auf einmal merkst du, boah, du hast so einen Hunger. Du kriegst so einen richtigen Heißhunger darauf und du möchtest das auch. Und ja, ich will. Ich will. Ich will dabei sein, wenn Gott Menschen begegnet. Ich will dabei sein, wenn Gottes Reich wächst, wenn Gott Wunder tut, wenn Menschen in Gottes Gegenwart, Gottes Liebe, seine Annahme, seine Heilung erleben. Und wir dürfen dabei sein, wie diese Spanierin dabei war. Ich will das auch. Ich will Gott erleben. Ich will mich für sein Reich einsetzen. Ich will mich Gott hingeben, zur Verfügung stellen. Ich will, es gibt nichts Besseres, als für Gott zu leben. Das habe ich mit dieser einen Geschichte wieder mal erlebt. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es geht beim Reich Gottes nicht in erster Linie darum, sowas zu erleben. Gott zu dienen ist kein Dauerritt auf Wolke 7, wo du so von einem Wunder zum nächsten schwebst. Aber solche Geschichten, von denen man übrigens immer wieder hört, das ist eine Geschichte, aber ich habe schon so viele solcher Geschichten gehört. Es ist eine große Fülle an Gottes Wundern, an Gottes Wirken auf dieser Welt. Und so Geschichten, die zeigen mir immer wieder, Manuel, es gibt mehr. Es gibt mehr als das, was du erlebst, wenn du auf deiner Couch sitzt und dir eine Serie reinziehst. Manuel, es gibt mehr. Gottes Reich ist weit mehr als alles, was ich irgendwie erlebe. Und ich sehne mich so danach. Gottes Reich ist so viel schöner, so viel wertvoller und so viel abenteuerlicher auch, als ich es mir vorstellen kann. Und solche Geschichten, die rütteln mich dann immer wieder wach, wenn ich gerade so geistlich am Wegdösen bin. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal, dieses Gefühl, dass ihr so, oh, ich döse da so ein bisschen weg. Und solche Geschichten, die rütteln mich wieder wach. Da bin ich wieder on fire. Und genau davon spricht Jesus auch in den beiden Gleichnissen, die wir gerade von Alisa gehört haben. Da sagte er, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und den Acker kaufte. Und für einen Großstädter wie mich, der so die meiste Zeit vorm Laptop verbringt und nicht auf dem Traktor, wirkt diese Geschichte von Jesus ein bisschen sehr konstruiert. Ja, da, also ich habe in Potsdam noch nie einen Acker gesehen, und wie soll ich da jetzt einen Schatz finden? So, das ist ein bisschen, muss man sich reindenken, aber für die Leute, die Jesus damals zugehört haben, war das überhaupt nicht so. Sondern bei denen war das so, Jesus erzählt diese drei kurzen Sätze und vor ihnen entbreitet sich diese Landschaft. Sie sehen den Acker und sie fühlen, als wären sie selbst dieser Typ, der das findet. Und zwar deswegen, weil die Bevölkerung damals eben genau in diesem Kontext war, macht ja auch Sinn. Sie waren zu 90% damals waren das einfach Bauern. Und es war so, dass viele, viele Bauern sehr, sehr arm waren, sehr verarmt sind, und sie mussten ihre eigenen Äcker, ihr eigenes Land, was sie vielleicht hatten, verkaufen, um dann als ja entweder Tagelöhner zu arbeiten für andere Leute, oder wenn sie ein bisschen mehr Geld hatten, dann konnten sie sich einen Acker pachten, also der jemand anderem gehört, und dann haben sie gepachtet und darauf haben sie gearbeitet. Und in dem Gleichnis ist wahrscheinlich die Rede von so einem Kleinpächter, der auf einem Acker arbeitet, der ihm selbst nicht gehört, ja, sonst müsste er ihn ja nicht kaufen. Und mit seinem Ochsengespann pflügt er also diesen Acker und bleibt mit seinem Pflug hängen. Und er denkt, scheiße, schon wieder so ein Stein. Letzte Woche erst haben mir zwei Steine meinen Pflug kaputt gemacht, ja. Und er ärgert sich so und geht hin, und dann entdeckt er, nein, das ist kein Stein. Das ist ein Tongefäß, oder vielleicht eine Truhe oder was auch immer, und darin ist ein Schatz. Ein Schatz. für uns heute sind so Schatzfundgeschichten irgendwie so, ja, altgebackene Märchen irgendwie. Vielleicht die Piraten haben noch Schätze gefunden, aber wir heute finden ja keinen Schatz. Aber damals, müsst ihr wissen, war die Wahrscheinlichkeit, einen Schatz zu finden, 20 Mal höher als heute. Denn es ist eigentlich offensichtlich, es gab keine Banken, es gab keine Stahlsafes und es gab nicht mal Schloss und Schlüssel. Du konntest dein Haus von außen gar nicht zumachen. Du konntest in deinem Lehmhaus, in deinem Lehmboden, wenn du da dein Zeug vergraben hast, deine Schätze, da sind die Diebe reingekommen, haben einfach die Wände abgeklopft. Ah, da ist ein Hohlraum, alles klar, breche ich den auf. Du hast gar keine Möglichkeit, andere Möglichkeit gehabt, als dein Geld, dein Schatz, dein Schmuck zu vergraben in deinem eigenen Acker. Und dann ist es natürlich auch vorgekommen, dass man vergessen hat oder dass, keine Ahnung, der Baum, wo man dachte, ah, den nehme ich mir zum Zeichen, dass der irgendwie abgefällt wurde, und dann kommst du hin und denkst, oh, wo ist jetzt mein Schatz? Oder dass der Typ, der den Schatz vergraben hat, gestorben ist und der konnte nicht rechtzeitig seinen Erben sagen, wo dieser Schatz vergraben ist. Also es gab wirklich sehr viele Schätze im Boden und man konnte die finden. Das römische Recht besagte damals auch, dass alles, was auf dem Acker ist und in dem Acker drin ist, in der Erde, dem gehört, dem der Acker gehört. Und der glückliche Kleinpächter schaut sich also erstmal um, ob ihn vielleicht jemand gesehen hat, und dann verbuddelt er den Schatz wieder, weil es ist nicht seiner, es wäre nicht rechtmäßig, dass er ihn einfach so mitnimmt. Er verbuddelt ihn also wieder und dann geht er hin in seiner Freude und verkauft alles. Der Acker hat einen teuren Preis. Er muss alles, was er hat, alles. Jesus sagt, das ist nicht unbewusst da reingesetzt. Alles, was er hat, verkauft er, um den Acker zu bekommen und somit den Schatz zu bekommen. Und hier liegt, glaube ich, die Pointe. Den Acker zu kaufen, kostet den Mann alles, was er hat. Sein Ochsenkarren muss er loswerden, sein Haus, sein Geschirr, seine Tongefäße, seine Möbel, sein Bett, einfach alles. Aber er zögert keine Sekunde. Es ist gar keine Frage für ihn. Er wägt nicht cool ab, soll ich oder soll ich nicht, ja, sondern er geht sofort hin. Keine berechnenden Entscheidungen, sondern getrieben von Freude verkauft er einfach alles. Ist ja auch klar, würden wir auch so tun, oder? Und genauso ist es auch mit dem Kaufmann, der diese schönen Perlen suchte. Da steht dann, als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Jesus greift hier ein anderes Beispiel einfach auf, weil im Gegensatz zu dem Kleinpächter aus dem ersten Gleichnis stammt der Kaufmann aus der High Society. Ja? Der war reich und der hatte ein Faible für schöne Perlen. Und Perlen waren damals neben Gold und Diamanten wirklich eins der kostbarsten Dinge, die es gab. Also kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber eine Perle entsteht so, dass eine Muschel da ist und in die Muschel kommt irgendwie ein kleiner Eindringling, entweder so ein Parasit oder ein Sandkorn, und dann fängt die Muschel als Schutzreaktion an, um dieses Sandkorn oder sowas, eine Perlmutterschicht zu bilden und dann immer mehr und so wächst eine Perle. Und die Muscheln waren natürlich tief unten im Meer und heute kann man Muscheln einfach züchten, Perlen züchten, ist ganz easy, aber für die damals, für die Perlentaucher war das, die haben ihr Leben riskiert, um diese Perlen zu suchen, um diese Perlen zu finden. Die waren richtig, richtig wertvoll. In Israel selbst gab es gar keine Perlen, aber im Indischen Ozean gab es Perlen, im Roten Meer gab es Perlen. Und die sind dann über die Handelsstraßen, über andere Kaufmänner auf die orientalischen Basare gekommen. Die waren sehr begehrt und sehr, sehr teuer. Und der Kaufmann hat also ein Faible für schöne Perlen. Und als er diese eine besondere fand, da verkaufte er alles, was er hatte. Und der war sehr reich, der hat lange gebraucht, um alles zu verkaufen, was er hatte. Das hat eine Weile gedauert. Und er kauft diese Perle und von außen betrachtet, denke ich mir da, das ist total schwachsinnig. Das ist total irrsinnig. Was will der mit einer schönen Perle, wenn er gar nichts anderes mehr hat? Stell dir vor, der hat sein Bett verkauft, der hat sein Haus verkauft, der hat nichts mehr zu essen, weil er hat alles Geld da reingesteckt, diese eine Perle zu haben. Er ist eigentlich ein armer Schlucker mit einer tollen Perle in der Hosentasche, ja super. Was bringt ihm das? In der Realität würde das doch niemand tun. Das ist völlig unvernünftig, völlig verrückt. Was haben seine Freunde gedacht, was haben seine Nachbarn über ihn gedacht? Aber für ihn ist es sonnenklar. Er geht all in. wie beim Pokerspielen. Er setzt alles auf eine Karte, beziehungsweise alles auf eine Perle. Und er legt dafür alles, was er hat, in den Pokertopf. Und das machst du nur aus zwei Gründen. Entweder der erste, du bist absolut spielsüchtig und völlig verrückt und du bist eigentlich schon krank. Oder der zweite Grund, ich weiß nicht, ob ihr die Pokerregeln kennt, du hast einen Royal Flush auf der Hand. Ein Royal Flush ist das höchste Blatt, was du haben kannst und du kannst damit gar nicht verlieren. Und genau das ist es bei ihm. Es geht um das Reich Gottes. Er hat den Royal, den königlichen, Gottes Königreich, Gott, das Gott regiert über sein Leben. Das hat er, das sieht er. Er hat einen Royal Flush auf der Hand und es ist gar keine Frage, all in zu gehen und alles in den Topf zu werfen, alles zu geben. Was kann es Besseres geben, als mit Gott zu leben, als Gottes Reich zu erleben, als zu erleben, dass Gott regiert, dass Gott wirkt und dass Gott mein persönlicher Herr ist und mein Erlöser. Was kann es Besseres geben? Gar keine Frage, er geht all in. Das Reich Gottes ist so kostbar, dass es sich nicht nur lohnt, alles dafür herzugeben, sondern dass es gar keine Frage ist. Es ist kein Zögern, kein berechnendes Abwägen, soll ich nicht, ich gehe mal die Fürs und Widers durch. Nein, angezogen und fasziniert von der Liebe und Herrlichkeit Gottes wollen wir uns Gott hingeben. Und für mich war das mit der Geschichte von dieser Spanierin so. In dieser Geschichte habe ich nur einen kleinen Teil von diesem Schatz des Himmelreichs gesehen. So einen kleinen Blick drauf geworfen, was sein kann, wenn du mit Gott lebst. Aber das hat das Feuer in mir neu entfacht. Ja, ich möchte mich hingeben für das Reich Gottes. Ich möchte erleben, wie Menschenleben verändert werden, wie Menschen Jesu Liebe, seine Annahme und seine Heilung erfahren, wie mein eigenes Leben vom Geist Gottes immer mehr verändert wird und ich immer Jesus immer ähnlicher werde, wie die Gemeinde wächst, wie die Gemeinde stark wird, wie sie mit Geistesgaben aufgebaut wird, wie Wunder geschehen, wie Gott Gebete erhört, wie Menschen in Not geholfen wird, wie Leute hingehen und lieben und Jesus nachfolgen. Ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht nur Zuschauer sein, wie bei so einem Fußballspiel, sondern ich möchte mittendrin sein. Und es ist das absolut Coole an Gottes Reich, dass Gott nicht zu uns, seinen Kindern sagt, ja, lass es mal den Papa machen. Sondern wir dürfen, wie bei diesem Fußballspiel, nicht nur auf der Tribüne sitzen und Gott zujubeln, wenn er was Cooles macht, sondern wir dürfen dabei sein. Wir dürfen mitspielen. Wir dürfen mit auf die Ehre, mit aufs Feld gehen. Gott kleidet uns mit dieser höchsten Ehre, mit diesem höchsten Privileg, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern Mitstreiter, Mitkämpfer, Mitspieler, Mitarbeiter. Und du kannst dich entscheiden, willst du lieber auf dem Sofa sitzen und dir so coole Geschichten, wie Gott wirkt, in der Bibel durchlesen, vielleicht in irgendwelchen Büchern, wo es von heute irgendwelche Geschichten gibt, lesen, willst du im Internet irgendwas nachlesen? Oder willst du selbst aufs Spielfeld als Mitarbeiter in Gottes Reich Glaubensabenteuer erleben? Wenn du die Kostbarkeit von Gottes Reich erkannt hast, dann ist es, wie gesagt, gar keine Entscheidung für dich, sondern du bist getrieben von Freude und angezogen von Gottes Herrlichkeit, gehst du. Natürlich gehst du aufs Feld. Natürlich, gar keine Frage. Kann dich das was kosten? Alles sogar. Jesus hat gesagt, und das ist eine der krassesten Stellen in der Bibel, wie ich finde, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Gewinnen. Jesus nachzufolgen kann dich alles kosten. Denkst du, die Spanierin in Mülheim hätte Peter den Brief von Gott geben können, wenn sie ihren Urlaub lieber dazu genutzt hätte, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, sich Netflix-Serien reinzuziehen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sie hat ihren Urlaub geopfert. Und sie hat von ihrem eigenen Geld ein Flugticket gekauft und ist nach Deutschland gekommen. Und nicht ins schöne Potsdam, um irgendeine Schlösserrundfahrt zu machen und irgendwelche Tourismusprogramme abzusolvieren. Nein, sie ist nach Mülheim ins Ruhrgebiet gekommen. Und sie hat dort ihre Freizeit damit verbracht, zu beten und Gott zu fragen: Gott, wem möchtest du heute durch mich begegnen? Wem soll ich einen Brief von dir geben? Welchen Menschen soll ich mit dir bekannt machen, soll ich überglücklich machen? Denn ich glaube, Peter, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber ich glaube, es war für ihn richtig krass. Sie hat ihren Urlaub geopfert, ihr Geld geopfert, ihre Freizeit, vielleicht sogar ihre Menschenscheu. Aber ich bin mir sicher, dass es für sie nicht sich wie ein Opfer angefühlt hat. Dass sie das, was sie mit Gott erlebt hat, niemals eintauschen würde gegen irgendeinen chilligen Urlaub auf dem Sofa ohne Gottes Gegenwart. Niemals. Der Apostel Paulus sagt es so krass im Philipperbrief. Er schreibt: Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Das heißt nicht, dass es auch schwer ist, Dinge aufzugeben. Natürlich ist es schwer. Es geht immerhin darum, unseren geschwollenen, in jahrelanger Ernährung, also wir haben ihn jahrelang genährt, unsere geschwollene Eigenliebe. Es geht darum, unsere Eigenliebe aufzugeben. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang von Sterben. Es geht darum, unser Leben zu verlieren. Und natürlich tut es weh. Das ist schmerzhaft. Alisa und ich, bevor wir irgendwie wussten, wo es nach Potsdam weitergeht, haben uns über unterhalten. Wo können wir uns vorstellen, nachdem wir aus Potsdam weggezogen sind, zu leben? In welchen Großstädten Europas und so? Und für uns ist es sowas, wo es irgendwie so super wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen in der Stadt, dass es eine schöne Stadt ist, dass es Wasser gibt, dass es Parks gibt, dass wir in einer schönen Straße leben, in einem schönen Haus, in einer schönen Wohnung, Altbau natürlich, dass wir uns da super wohlfühlen, dass alles schick und cool ist. Und als wir nach Potsdam gezogen sind, war es tatsächlich so, dass Gott uns all diese Träume, die wir so hatten, erfüllt haben. Und wir waren da also, sind irgendwo in Potsdam an einem See rumgelaufen und haben so überlegt, na, wo könnten wir hinziehen? Ja, Lyon ist eine richtig schöne Stadt, also da könnten wir es uns gut vorstellen. Oder ja, München, warum nicht München? Oder Paris, Paris könnte sehr gut sein. Vielleicht noch Freiburg, Und dann schickt Gott uns nach Mülheim ins Ruhrgebiet. Und so witzig, weil in diesem gleichen Gespräch haben wir gesagt, wo wollen wir auf keinen Fall hin? Ins Ruhrgebiet. Ich kenne das Ruhrgebiet sehr gut, weil meine ganzen Verwandten wohnen da, aber ich will nicht deswegen nicht dahin. Und uns war beiden klar, ey, Ruhrgebiet, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil alle Häuser sind irgendwie so grau und hässlich und da gibt es gar nichts Schönes irgendwie. Nur Stadt und hässliche Straßen und Brücken und wir konnten uns das null vorstellen. Wir haben gesagt, wir können uns eigentlich schon überlegen, ja, eigentlich so in fast alle Großstädte, aber auf keinen Fall ins Ruhrgebiet. Und dann, ja, schickt Gott uns ins Ruhrgebiet. Und wir glauben beide, dass es Gottes Führung ist, dass es wirklich Gottes Plan ist, uns ins Ruhrgebiet zu schicken und dass es nichts Besseres gibt, als Gott zu folgen, als Jesus zu folgen. Und wir glauben, dass es im Ruhrgebiet für uns genau richtig sein wird und genau die richtige Stelle. Aber trotzdem ist es auch schmerzhaft und tut es auch weh, Potsdam zu verlassen und ins Ruhrgebiet zu ziehen. Es tut weh. Und das ist vielleicht eine Sache, ja, da kann man noch drüber lachen oder man kommt vielleicht irgendwie damit klar, aber es tut einfach richtig weh, wenn es auch fordert, deine Bequemlichkeit aufzugeben, deine Faulheit aufzugeben, vielleicht Geld aufzugeben, in die Hand zu nehmen, deine Freizeit aufzugeben, vielleicht sogar einen Urlaub aufzugeben, unseren Eigenwillen Gott hinzugeben. Diese Dinge zu opfern, tut weh. Und natürlich ist es auch nicht so, dass man einmal seine Eigenliebe hingibt, ja, und sein Kreuz auf sich nimmt und geistlich mit Jesus am Kreuz stirbt. Dass es eine einmalige Sache ist, es tut dann sehr weh, aber dann ist alles vorbei und dann ist man befreit, für Jesus alles zu geben und sieht nur noch das. Sondern es ist vielmehr so, wie C.S. Lewis es so schön ausdrückt, dass wir uns jeden Tag wieder lebendig finden. Wir dachten, wir sind mit Jesus am Kreuz gestorben, aber nein, wir finden uns wieder lebendig. Und also auf jeden Tag aufs Neue wieder sterben müssen. Aber, um ein weiteres Mal den Fußballvergleich zu bringen, Fußball zu spielen ist harte Arbeit, hat Christoph schon gesagt. Das Training ist mühsam. Als Profi muss ich wirklich mein ganzes Leben dem Fußball unterordnen. Ich muss meine Ernährung, ich kann nicht einfach essen, was ich will, ja. Ich muss meine ganze Lebensplanung, zu WM-Zeiten muss ich sogar mein Liebesleben vielleicht kurzzeitig der WM opfern. Es kostet dich alles, es ist anstrengend, es ist gefährlich, du kannst dich verletzen, es sind Fußballspieler schon auf dem Feld gestorben. Aber glaubst du, ein Ronaldo würde es vorziehen, auf der Zuschauertribüne zu sitzen und den anderen einfach nur zuzujubeln? Niemals. Die Belohnung, der Schatz, die Perle, das Reich Gottes ist das alles wert. Es ist so viel wertvoller, als es wir uns vorstellen können. Und ich möchte dir diese Frage stellen, damit möchte ich schließen. Wofür brennt dein Herz in Gottes Reich? Was ist deine göttliche Leidenschaft, die dir vielleicht auch manchmal Leiden schafft? Wo bist du herausgefordert, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Wo willst du nicht nur Zuschauer sein, sondern aufs Spielfeld, mitten aufs Feld? Und ihr könnt gerne die Zeit des nächsten Liedes einfach damit verbringen, das auch noch weiter, diese Fragen in eurem Herzen zu bewegen. Amen.